Es ist nicht genial, aber man muss absolut objektiv sein. Verlieben Sie sich nicht in irgendetwas. Die Leute machen das falsch. Sie werden emotional. Sie achten nicht auf die Details. Und das sind die physischen Immobilien, auf die es ankommt. Eines möchte ich aber anmerken. Mit Immobilien ist es ein bisschen wie mit dem Aktienmarkt. Keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber die Märkte können länger irrational sein, als Sie und ich zahlungsfähig sein können. Das gilt auch für Immobilien. Manchmal überwältigt also der Geldfluss die Fundamentaldaten. Wenn also zum Beispiel die Europäer beschließen, dass ihnen die Rendite eines Gebäudes in Greensboro, North Carolina oder Charleston oder Murfreesboro oder Orlando egal ist, sie wollen New York oder sie wollen DC. Sie werden nie gefeuert werden, weil sie ein schönes Bürogebäude in der Park Avenue in New York kaufen. Trotz der Fundamentaldaten finden sie also keinen Käufer. Ich musste lernen, die Kapitalströme genauso zu beobachten wie die Fundamentaldaten. Und das gilt für alles, in das man investiert, nicht wahr? Tony, einer der Gründe, warum wir dieses Buch geschrieben haben, ist, dass ich Ray Dalio, als ich ihn das erste Mal traf, folgende Frage stellte. Was ist das wichtigste Prinzip beim Investieren? Er ist natürlich ein Makrotrader, aber ich wollte wissen, was das wichtigste Prinzip bei all seinen Entscheidungen ist. Er drehte sich zu mir um und sagte, Sie meinen den heiligen Gral des Investierens? Dann sagte er, der heilige Gral des Investierens ist das Finden von 8 bis 12 unkorrelierten Ertragsströmen oder Investitionen, an die Sie wirklich glauben, weil Sie Ihr Risiko um 80% reduzieren. Einer der Gründe dafür, dass wir dieses Buch geschrieben haben, ist, den Leuten Alternativen aufzuzeigen, um auf diese 8 bis 12 Ertragsströme zu kommen. Ich bin neugierig. Was ist in Ihrem Geschäft der heilige Gral des Investierens? Barry? Gute Frage. Mir fallen da ein paar Dinge ein. Erstens, ich habe einen Freund gefragt, der sehr erfolgreich in der Hedgefonds-Welt ist, was seine schlechteste Investition war. Und er antwortete, seine Gewinner früh zu verkaufen. Wenn man etwas hat, das wirklich gut läuft, sollte man es behalten. Aber seien Sie sich bewusst, dass Sie es an jedem Tag, den Sie es halten, quasi wiedergekauft haben. Es liegt in der menschlichen Natur zu denken, wenn man es nicht verkauft hat, hat man kein Geld verdient. Man verkauft seine Gewinne und hält an den Verlusten fest, in der Hoffnung, dass sie besser werden. Das ist eine schreckliche Strategie für den Aktienmarkt und eine schreckliche Strategie bei Immobilien. Wir besaßen ein Unternehmen namens InTown Suites. Es ist ein günstiges Hotelunternehmen mit einem Zimmerpreis von $350 die Woche, nicht pro Tag. Wir machten ein paar 100 Millionen Dollar pro Jahr an Cashflow. Und nach dem Schuldendienst waren es 100 Millionen Dollar an freiem Cashflow. Ich fragte mich also, warum sollte ich das jemals verkaufen? Es gibt kein neues Angebot, keine Konkurrenz. Niemand kann etwas gewinnbringend bauen und $350 pro Woche verlangen. Also hielten wir es ein paar Jahre länger und machten eine 500 Millionen Dollar zusätzlich. Wir haben es erst letztes Jahr verkauft. Ein weiterer wichtiger Punkt bei Immobilien ist, darüber nachzudenken, was dort sein könnte, im Gegensatz zu dem, was heute dort ist. Und sich dann objektiv über ihre Konkurrenzsituation zu informieren. Womit stehen sie im Wettbewerb? Und wie können sie diese Immobilie besser machen? Ich nehme Post Properties als Beispiel. Das war eine nette Wohnungsbaugesellschaft mit Sitz in Atlanta. Wir besaßen ein Apartmenthaus direkt neben einer Postimmobilie. Im selben Jahr gebaut. Sie waren physische Klone. Wenn man sich deren Gebäude ansah, war es wunderschön. Ihre Landschaftsgestaltung war fantastisch. Sie hatten 4 Prozentpunkte höhere Auslastung und $150 höhere Mieten als wir, weil es einfach besser aussah. Das nenne ich gesunden Menschenverstand. Das einzige Mal, dass ich in 10 Jahren bei Starwood Hotels einen Geschäftsführer angeschrien habe, war, als ich ein W-Hotel in Chicago betrat und die Pflanzen an der Eingangstür waren vertrocknet. Der erste Eindruck zählt. Man kann keine toten Blumen in eine Kalkulationstabelle einfügen. Es gibt eine Firma namens Avida Davis, für die ich im Sommer während meines Studiums gearbeitet habe. Sie bauten einige der größten Ferienanlagen in Florida. Boca, West Boca, Longboat Key, Sawgrass, eine ganze Reihe von wirklich erfolgreichen Masterplan-Gemeinden. Sie gaben, ich glaube, $15.000 pro Haus für die Landschaftsgestaltung aus, während alle anderen $5.000 ausgaben. Nicht sehr kompliziert. Sie verkauften ihre Häuser schneller und zu höheren Preisen, und hatten eine unglaubliche Investitionsrendite. Aber das ist nur die Anwendung des gesunden Menschenverstandes. Der am meisten überstrapazierte Begriff in der Immobilienbranche ist unter dem Wiederbeschaffungswert. Nun ja, wenn es 20 oder 30 Jahre alt ist, ist es ein Produkt, das heute nicht mehr relevant ist. Es spielt keine Rolle, was man dafür bezahlt. Die Leute verfangen sich in dieser Floskel. Ich sage relevante Wiederbeschaffungskosten. Ich war vor ein paar Tagen in Saudi-Arabien und habe gesagt, dass unser Ziel, wenn wir weiterhin auf den Büromärkten spielen, darin besteht, wie die Saudis zu handeln. Wir werden dieses schöne Bürogebäude in der Park Avenue kaufen, das jemand für $12,840 pro Quadratmeter gekauft hat, und wir werden es für $2,140 pro Quadratmeter kaufen und für $214 pro Quadratmeter vermieten. Netto. Es wird voll belegt sein, denn ich mache das kostengünstigste Angebot. Wenn man es preiswert kaufen kann, kann man den Markt destabilisieren. Sie können zu diesem Wettbewerbsvorteil vermieten und ihre Gebäude füllen, und alle anderen können nicht mit ihnen mithalten, weil sie das Gebäude nicht für $2,140 pro Quadratmeter gekauft haben. Tony, ich habe vor 25 Jahren angefangen, mit Paul Tudor Jones zu arbeiten, und eine der ersten Lektionen, die er mir gab, war, dass er sagte, er wolle mir eine Aktie zeigen. Und er zeigte mir, dass sie wächst und wächst und wächst. Er fragte, was machst du damit? Und ich sagte, nun, ich bin kein professioneller Investor, aber ich würde sie halten. Und er sagte, das ist genau das, was ich zu lehren versuche. Fast jeder verkauft. Dann sagte er, dass einer der Gründe dafür, dass Warren Buffett so reich ist, darin besteht, dass er es hasst, Steuern zu zahlen. Also hält er an den Dingen fest. Woher weiß man, wann man Gewinn macht? Wann verkaufen Sie? Ich bin neugierig auf Ihr Prinzip. Sie haben einen Gewinner. Wann verkaufen Sie? Barry, wir versuchen zu verkaufen, wenn eine Menge neuer Angebote in einen Markt oder eine Anlagekategorie strömen. Wenn wir glauben, dass es eine Verschiebung der Kapitalströme geben wird, die Leute ihr Interesse an einer Sache verlieren und in etwas anderes investieren werden. Ich denke, wenn man einen Fonds verwaltet, muss man den gesamten Fonds betrachten und sich fragen, was sind die besten Dinge, auf die ich setzen kann und was ist nur ein Handel? Außerdem, es gibt immer einen Käufer für großartige Anlagen. Ich bin in Dubai und wir haben hier eine Baccarat-Residenz eröffnet. Sie verkauften die Penthäuser zuerst, und zwar alle 7, waren sofort weg. Mein Freund hatte eine Wohnung in der 59. Straße, dem neuen Gebäude in New York City, dem wunderschönen, unglaublichen Wohnturm. Er kaufte seine Wohnung für $95 Millionen. Wir waren überzeugt, dass er damit $50 Millionen verlieren würde. Das ist nicht passiert. Er brachte es auf den Markt. Ein Käufer aus China kam und zahlte ihm $200 Millionen dafür. Dabei hatte er nur gehofft, keinen Verlust zu machen. Es gibt immer einen Käufer für großartige Vermögenswerte.